Ja, vielen herzlichen Dank, Katrin, für die Einführung. Vielen Dank für die Einladung hierher. Und schön, dass ich mal hier in Kiel arbeiten kann. Heute ist für mich ein besonderer Tag in mehrfacher Hinsicht. Zum einen darf ich bei Ihnen vortragen. Zum anderen ist es mein 50. Vortrag innerhalb der letzten 10 Jahre zu dem Thema Zukunft der Arbeit, Sozialversicherung, soziale Sicherung, Grundsicherung. Also ein gewisses Jubiläum, und vor 4 Jahren durfte ich auch mal hier in Kiel zu dem Thema vortragen, damals zusammen mit Heinrich Alt von der Bundesagentur für Arbeit. Zum anderen ist es allerdings auch so, dass es für mich persönlich auch ein besonderer Tag ist, nämlich heute, vor 35 Jahren, wurde meine erste Tochter um 8 Uhr geboren. Ich habe ihr heute auch schon gratuliert. Und sie ist dementsprechend in Freiburg geboren. Und vor 35 Jahren um 16 Uhr war meine erste Vorlesung in Freiburg, an der ich natürlich teilgenommen habe. Meine Tochter hat dann also das ganze Unileben miterlebt und war dann auch mal im Doktorandenseminar bei unserem gemeinsamen Doktorvater. Und sie geht mit der Anekdote in die Unigeschichte Freiburg ein, dass sie nach längeren Elaborierungen des älteren Professors, Professoren hören sich ja immer gerne selbst reden, sagt man so, also zumindest die ältere Generation, wir sind da völlig anders, hat sie dann mal ihre Malstifte zur Seite gelegt, hat sie ihn angeguckt und dann sagt man, was erzählst du denn für Quatsch? Und das erklärt sich, sie hat nie promoviert. Aber sie ist Lehrerin geworden und noch zwei Kinder, das ist jetzt choreografisch der Übergang von der Demografie zur Digitalisierung. Und das sind auch schon 2 zukünftige Beitragszahler im Kindergarten. Also Bruno macht nicht so viele Sorgen, Nachwuchsquotenrate nimmt ihr auch zu, wir haben alle unsere Beiträge dazu geleistet. Und jetzt fragt mir natürlich auch meine Tochter, was erzählst du denn heute da in Kiel? Dann sage ich, ja, da kommt jetzt erstmal ein Vortrag von meinem Kollegen Bruno Kaltenborn, der wird ganz viele Zahlen hinklatschen und sagen, also es wird alles ganz schlimm werden, wenn wir nichts dagegen tun. Also den Handlungsbedarf will er herausarbeiten. Und dann komme ich und ich mache fast ohne Zahlen, weil das Publikum hat schon so viele Zahlen um die Ohren gehauen. Und ich werde am Anfang sagen, meine Damen und Herren, ich muss Sie fürchterlich enttäuschen. Ich bin nicht einer dieser hochbezahlten Speaker, die Horrorszenarien über die Zukunft der Arbeit entwickeln, die sagen, dass humanoide Roboter, dass künstliche Intelligenz, dass das Internet der Dinge, dass die 3D-Drucker und so weiter in großem Umfang Jobs zerstören und dass das Ende der Arbeit naht. Das mache ich nicht. Ich komme jetzt nicht mit einer Bildershow, die sagt, das Ende der Arbeit ist nahe und machen Sie sich da schon mal Ihre Gedanken. Sondern ich fange ganz dröge an, nämlich mit dem Start einer Makroökonomie-Vorlesung, die wir an der Uni machen, aber eben auch, danke, an der Fonds Hochschule für Erwerbstätige. Und das sagen wir ganz nüchtern. Was war denn das? Erste industrielle Revolution, Entwicklung der Dampfmaschine. Da gab es schon Menschen, die Maschinenstürmer, die wollten die Maschinen kaputt machen, um den technischen Fortschritt zu verhindern. Technischer Fortschritt verhindern geht nicht. Elektrizität, Entwicklung des PCs, weitere industrielle Revolution. Und diese industriellen Revolutionen haben folgende 4 Erfahrungen mit sich gebracht. Zum einen, weil es diese industriellen Revolutionen gab, ist der Wohlstand, der im Mittelalter in einer Seitwärtsbewegung war, in einer jahrhundertelangen Seitwärtsbewegung war, ist der Wohlstand massiv gestiegen in allen Industrieländern. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, weil es diesen technischen Fortschritt gegeben hat, ist die Zahl der Arbeitsstunden massiv nach unten gegangen. Und bis heute im Jahresdurchschnitt gehen die Arbeitsstunden zurück. Die dritte Erfahrung ist aber auch, dass diese Revolution, die gab es nicht umsonst, ja, sondern die mussten massiv sozial flankiert werden, ansonsten bricht sowas aus wie Revolution. Bismarck, Sozialstaat, steht dafür, dass man hier sozial flankieren muss. Ansonsten gibt es keinen Konsens. Und die vierte Erfahrung ist, diese Produktivitätssteigerungen, über die hier gesprochen wird, weil eben digitalisiert wird, die brauchen Zeit. Die brauchen mindestens eine Generation, bis sie wirklich voll durchschlagen. Das sind die vier Erfahrungen, die man daraus ziehen kann. Wenn Sie dann mal einen richtig guten Vortrag dazu hören wollen, sehr schön, auch mit Bildern, TED-Vortrag von Eric Prince-Jolson, das ist die Nummer 1 in der Welt bei diesem Thema, ein Vortrag von 2013, heute immer noch aktuell, TT-Talk, der Schlüssel zum Wachstum, Teamwork mit den Maschinen. Nur so für Ihre eigene Weiterbildung, 10 Minuten, ist zwar in Englisch, aber es gibt deutsche Transkript-Übersetzung, da können Sie sich also im Nachgang mal richtig schön auch nochmal an der Stelle weiterbilden. Ich habe ein anderes Thema, ja. Und das Thema ist eigentlich, dass ich Ihnen nahebringen will, dass wir eine Riesenchance haben durch die Digitalisierung, eine Riesenchance haben für uns individuell, aber eben auch eine Riesenchance für die sozialen Sicherungssysteme. Gucken wir uns doch mal an, die Arbeitsproduktivität in Deutschland. Na, wissen Sie, in den USA, das sagt ja Ben Scholzen auch in seinem Vortrag, in den USA ist die Produktivität nach der Wirtschafts- und Finanzkrise wahnsinnig in die Höhe geschossen, weil die massenhaft Leute entlassen haben. Was haben wir gemacht 2008 folgende? Wir haben die Leute in Cook gehalten, also die Kurzarbeitergeld, in der Hoffnung, dass denen jetzt wieder die Konjunktur anspringt. Und diese Rechnung ist aufgegangen. Eine Million Menschen waren in Kurzarbeit in Deutschland und wir haben sie also in Arbeit gehalten. Das hat allerdings auch den Effekt gehabt, dass die Produktivitätszuwächse in der Zeit danach eben etwas länger waren als die Produktivitätszuwächse in den USA. Sie sehen diese rote Säule, das ist IKT, Information und Kommunikation, da waren die Produktivitätszuwächse relativ hoch, aber in dem produzierenden Gewerbe, ja, graue Säule hier, deswegen zu Ihnen hinter, um zu sehen, ob Sie das auch sehen, so wie ich, da sehen Sie, dass diese Produktivitätszuwächse, die sind deutlich zurückgegangen. Das hat damit zu tun, dass wir anders mit der Wirtschafts- und Finanzkrise umgegangen sind, hat aber auch damit zu tun, dass die Digitalisierung in Deutschland nicht so stark fortgeschritten ist wie in den USA. Also die Arbeitsproduktivität wächst weiterhin, aber sie wächst geringer als in anderen Ländern. Wenn wir jetzt aber die Digitalisierung im großen Umfang zulassen würden, und Digitalisierung heißt eben Internet der Dinge, Industrie 4.0, künstliche Intelligenz, smarte Roboter, nicht die Industrie-Roboter, Blockchain-Technologie, 3D-Drucker, alles eigene Vortragsthemen, das zweite Maschinenalter. Als ich vor 10 Jahren Vorträge enthalte, musste ich immer noch erklären, was da jetzt eigentlich sich dahinter verbirgt. Inzwischen sind sie alle so gebildet in dem Bereich der Digitalisierung, dass ich Ihnen diese Begriffe nicht mehr erläutern muss. Ja, vielleicht doch am ersten Blockchain ist eine Technologie, die es ermöglicht, beispielsweise Bitcoins zu produzieren, kann man aber auch dazu nutzen, um ohne irgendwelche intermediäre Bankgeschäfte abzuschließen, also ohne oder eben Häuser zu kaufen, ohne Notar, ohne Makler über die sichere Blockchain-Technologie. Also wenn Sie da was Neues lernen wollen über Digitalisierung, Blockchain ist noch relativ unbekannt. Alles andere kennen Sie ja inzwischen schon. Zusammengefasst, zweites Maschinenzeitalter, wenn Sie da tiefer gehen wollen, auch Prince-Jolson, McAfee haben ein sehr schönes Buch dazu geschrieben. Also das ist die Digitalisierung und die ermöglicht eben jetzt schon seit 10 Jahren die Plattformökonomie, die wir ja inzwischen auch alle kennen, angefangen mit Airbnb, Uber und so weiter und heutzutage eben Flixbus als ein Beispiel für ein deutsches Plattformunternehmen, das gut funktioniert. Die grünen Busse kennen Sie inzwischen ja auch alle. Wenn denn eben diese Digitalisierung in großem Stil kommen würde in Deutschland, dann würde auch die Arbeitsproduktivität nach oben gehen. Aber nicht von heute auf morgen, sondern über die Generationen hinweg. Ja? Über 10, 20, 30 Jahre hinweg hätten wir hier dieses. Und dann, wenn das denn so kommen würde, ja, wenn wir dieses Thema Digitalisierung annehmen würden, dann würden wir reinwachsen in eine Welt mit weniger Arbeitskräften, mit mehr Wohlstand, weniger Arbeitsstunden, wie schon in der Vergangenheit. Und das wäre eigentlich die fantastische Perspektive der Digitalisierung. So wie das in der Vergangenheit, in den letzten Jahrhunderten, mit den anderen industriellen Revolutionen eben auch war. Ich erfinde das nicht, sondern das war wirtschaftshistorisch eben auch so. Unser Problem ist, und das ist ja das Spannende an diesem Projekt von der Zukunftslabor ist, dass wir über die soziale Flankierung dieses unaufhaltsamen Prozesses nachdenken. Und zwar gemeinsam und im Übrigen ergebnisoffen. Wir wissen ja alle nicht, was ist denn da so das relativ Beste. Wir kennen nur das Problem. Und das Problem ist eben die Folgen für den Arbeitsmarkt. Da wissen wir, dass Routinejobs durch Algorithmen und Roboter automatisiert werden. In allen Unternehmen in Deutschland sind die Robotics-Teams unterwegs und vielleicht auch in den Unternehmen, in denen sie tätig sind und gucken, welche Tätigkeit lässt sich denn am besten automatisieren, weil es ist kostengünstiger und dann fällt eine Tätigkeit weg eines Jobs. Nicht der ganze Job, aber eine Tätigkeit und man sucht dann im Idealfall für die Mitarbeiter eine neue Tätigkeit in der Unternehmung. Und es trifft insbesondere eben die mittleren Qualifikationen und nicht so sehr die Geringqualifizierten. Die Geringqualifizierten haben zumindest auch die Chance, im geringqualifizierten Bereich, auch im Dienstleistungsbereich, zum Beispiel im Hotel- und Gaststättengewerbe, auch wieder Tätigkeiten zu finden, zumindest dann, wenn sie die entsprechenden Kompetenzen haben. Also das Hauptproblem ist eigentlich, sind diese mittleren Qualifikationen, die stark betroffen sind. Und das ist auch nicht erfunden, sondern es ist ein schleichender Prozess. Jobpolarisierung und Sie sehen, in den USA sind die mittleren Qualifikationen, wo Routinetätigkeiten realisiert werden, die sind stark betroffen, aber auch in EU 28. Und da ist eigentlich das Problem, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass das noch verstärkt kommt. Und letzte Woche ist eine OECD-Studie erschienen, die noch nicht in dem Gutachten verarbeitet werden konnte, weil eben sehr, sehr frisch. Und da kommt die Story wieder. Ja? Von Automatisierung bedrohte Jobs, hohes Automatisierungsrisiko in Deutschland über dem OECD-Schnitt. Oder signifikantes Veränderungspotenzial Deutschland über dem OECD-Schnitt. Und das hat damit zu tun, dass der Industriesektor in Deutschland schon relativ stark ist. Einfache Erklärungsgeschichte. Und diese Story, die Automatisierung kostet Jobs, die wird unheimlich gern gegessen von den Medien. Das ist ein Interview von letzter Woche bei NTV. Und die erste Frage der Moderatorin war natürlich sofort wieder, und wie viele Jobs gehen denn da verloren? Ja, das ist Angstthema, da geht was kaputt. Und ich kam eben mehr mit den Chancen. Und gestern eben bei Phoenix durfte ich kommentieren die Rede von Rainer Hoffmann, vom DGB. Da geht es natürlich auch wieder um das Thema der Digitalisierung. Es ist sehr, sehr groß im Fokus, aber völlig einseitig. Völlig einseitig. Man guckt nur auf das, was kaputt geht. Zerstörung. Ja? Durch Automatisierung. Und das ist falsch. Weil als Ökonom wissen wir eben, da gibt es Gegenkräfte. Es wird ja auch was billiger. Ja? Allein viele, viele Milliarden an zusätzlichen Wohlstand genießen wir alle hier im Raum. Also wir alle Milliarden insgesamt in Deutschland, weil einfach beispielsweise die Telekommunikation viel günstiger ist, der Zugang zu Wissen viel günstiger geworden ist über das Internet, das mobile Internet. Es wird aber nicht im Bruttoinlandsprodukt erfasst. Und es entstehen eben Geschäftsmodelle wie Flixbus, die eben mehr Mobilität beispielsweise ermöglichen. Und insbesondere werden eben bisher nicht lohnende Dienstleistungen plötzlich rentabel. Ja, denken Sie an so neuere Geschäftsmodelle wie Flaschenpost. Ja, über eine App können Sie Getränke sich ins Haus liefern lassen von Lieferanten. Das ist ein neues Geschäftsmodell, das gerade im Moment boomt in bestimmten Städten. Und sowas kommt laufend Neues dazu. Ja. Neue Jobs entstehen im Dienstleistungsbereich, die bisher eben noch nicht rentabel waren. Da ist kein Ende der Arbeit in Sicht. Und Deutschland steht im Moment mit Blick auf das sogenannte Normalarbeitsverhältnis, zur Überraschung aller im Übrigen, auch zu meiner eigenen Überraschung, mit Blick auf das Normalarbeitsverhältnis, das ja schon totgeschrieben war, super da. Weil das Normalarbeitsverhältnis hier 2006, dann denken Sie an die WM, nach der WM ging es auch mit dem Bruttoinlandsprodukt und dem Arbeitsmarkt nach oben. Hat das vielleicht mit Klinsmann zu tun, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall geht es da nach oben. Die Hartz-Reform hat einen Teil da auch dazu beigetragen, die Lohnzurückhaltung der Tarifparteien hat einen anderen Teil dazu beigetragen und die Flexibilisierung intern und externe Arbeitszeit einen dritten Teil dazu beigetragen, das ist so ein bisschen. Und die normalen Arbeitsverhältnisse, die haben zugelegt, bis heute. Ja. Und ich brauche Ihnen nicht die neuesten Zahlen referieren zur Arbeitslosigkeit unter 5%, 2,2 Millionen. Sensationszahlen, vielen Momenten. Und das sind alles Beschäftigungsverhältnisse, wo Sozialversicherungsabgaben auch anfallen. Und was spricht dagegen, dass es noch mehr werden? Ja, es sind noch 45 Millionen in Beschäftigung und ein erheblicher Teil hier in Sozialversicherungsbeschäftigung. Und wir haben uns in dieser Studie die seriösen Studien angeguckt. Und ich habe extra bestanden, kein Widerstand von der Projektleitung, ich habe darauf bestanden zu sagen, da gibt es hunderte von Studien. Und Professor Christensen hier aus Kiel hat ja auch schon in einer Studie einige zusammengestellt. Ja? Es gibt unglaublich viele Studien, aber die haben ganz unterschiedliche qualitative Ebenen. Wenn eine Beratungsunternehmung einfach mal 500 Vorstandsvorsitzende befragt und dann mit einer Schlagzeile rauskommt zum Ende der Arbeit oder zur massenhaften Zerstörung von Arbeit, dann ist das eine sehr, sehr schlechte empirische Basis. Wenn aber ein Institut wie das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung ein großes Wissenschaftlerteam auf den Weg schickt, um eine gute Studie hinzulegen, dann ist es eine ernstzunehmende, seriöse empirische Studie. Oder das ZDW, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, wo ich auch seit 5 Jahren Forschungsbereichsleiter war, zwischen 2002 und 2007. Und die kommen zu einem Ergebnis, netto haben wir positive Beschäftigungseffekte zu erwarten, weil immer mehr Dienstleistungsjobs entstehen. Aber die zentrale Herausforderung ist eben, dass die Kompetenzen für die neu geschaffenen Jobs tatsächlich von den Menschen erworben werden müssen. Und das ist unser Hauptjob. Etwa 1 Million Stellen sind jetzt schon offen. Wir haben jetzt schon Dynamik am Arbeitsmarkt. 7 Millionen gehen jährlich rein in Arbeitslosigkeit, aber mehr als 7 Millionen gehen wieder raus. Bei den Chancen der Digitalisierung ist das, also die Nettobeschäftigung zunimmt und dasselbe auch dann, also kein Problem für den Sozialstaat, wenn im gleichen Umfang sozialversicherungspflichtige Beschäftigung entstehen würde. Es wäre aber ein Riesenproblem für den Sozialstaat, wenn die neuen Jobs nur noch solche Gig-Jobs wären oder Crowdwork wären und es nur noch Solo-Selbstständigkeit gäbe. Da hätte man ein echtes Problem. Aber im Moment ist es zumindest überhaupt nicht so, sondern entgegen der öffentlichen Wahrnehmung nimmt die Zahl der Solo-Selbstständigen, das ist diese rote Linie, sogar wieder ab. Ja, es werden weniger, obwohl die Medien gerne darüber berichten. Das ist aber verzerrte Wahrnehmung. Was wir aber wissen ist, dass die Weiterbildung der Kern der Lösung ist, die Menschen müssen auf diese neuen Kompetenzen, ob das Hard Skills oder Soft Skills sind, vorbereitet werden, und das ist immer schlecht. Ja? Die Hochqualifizierten, die nehmen schon in großem Umfang Weiterbildung in Anspruch, aber die Geringqualifizierten, die bleiben da weitgehend außen vor, aus den verschiedensten Gründen. Und da ich selbst, als ich 7 Jahre in einem Konzern gearbeitet habe, die Weiterbildung für 50.000 Mitarbeiter verantwortet durfte, weiß ich, obwohl man da zusammen mit dem Betriebsrat massiv für Weiterbildung geworben hat, also volle Unterstützung, es hat sich kaum jemand von Geringqualifizierten auch für interessiert. Die Offenheit für Neues fehlt häufig. Die Bereitschaft bei Arbeitgebern ist steigerungsfähig. Wir brauchen hier auch neue Instrumente, die vorausschauende Weiterbildung erlauben. Neuere Studien auch von der letzten Woche, jetzt von der EU, Hauptbotschaft, Weiterbildung, mehr Weiterbildung. Das ist die Lösung des Problems. Zwischenbericht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales habe ich gestern ausgiebig studiert, empfehle ich Ihnen auch zur Lektüre, schick gemacht, passt auch gut zu unserem Thema hier, ist absolut komplementär. Weiterbildung, aber eben moderne Weiterbildung. Und das ist genau unsere Frage, damit komme ich auch ein Verständnis hin, da kommt jemand zum Schluss. Das ist genau unsere Frage, wie bauen wir jetzt die neue soziale Flankierung der Digitalisierung auf, wie sieht die neue Antwort auf diese jetzige industrielle Revolution aus? 19. Jahrhundert war das Bismarck. Ja? Brauchen wir dann nur ein Facelift von Bismarck? Reicht das? Oder Grundsicherung, die im Wesentlichen dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch eingeführt wurde, Sozialhilfe. Brauchen wir dann Update? Muss es Bürgergeld sein, Garantiesicherung, bedingungslose Grundeinkommen? Wir wissen es nicht. Wir wollen es uns hier auch ein Stück weit erarbeiten im Rahmen des Zukunftslabors. Aber wir haben alles in der Hand, um diese Chance Digitalisierung auch wirklich zu nutzen. Die Risiken müssen wir nicht kleinreden, aber die sind bewältigbar und wir müssen aber kreativ sein. Und ich denke, das schaffen wir auch in diesem Rahmen, da ein Stück weiterzukommen. Vielen Dank für Ihr Interesse.